können die beste Ausbildung der Welt haben. Und der nicht die Motivation hat oder den Biss hat, was bewegen zu wollen, ist so. Es gibt im Leben weniger Zugmaschinen als Anhänger.
Wir sind zurück bei Leaders of Transformation mit Michael Freitag, Geschäftsführer der Sodexo Service Solutions Austria. Wir sprechen darüber, wie es Sodexo gelingt, sich ständig neu zu finden und damit immer wieder neue Geschäftsfelder zu erschließen. Ich bin Alexander Zauner von Business Gladiators. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Los geht's. Wir haben über Führung, wir haben über Führungskräfte gesprochen. Sie haben über die letzten 30 Jahre wahrscheinlich unfassbar viele Leute dazu holen dürfen als CEO, ja immer mit vor der Wahl. Worauf schauen Sie? Wie muss jemand sein, der zu Ihnen, zu Sodexo passt, wo Sie den Eindruck haben, der druckt an, das passt für uns. Was sind Eigenschaften? Oder? Und gleichzeitig, wann sagen Sie eigentlich, dann nicht?
Es ist immer die Frage, was man sucht. Also für mich kommt auf alle Fälle einmal neben der fachlichen Qualifikation, ja, die Ausbildung beinhaltet, das Wollen noch vor dem Können. Wenn der ein gewisses Feuer vermittelt und vermittelt, dass der interessiert ist, dass der was bewegen möchte, das ist entscheidend. Nicht? Weil es gibt viele Leute, die Kenntnisse haben.
Aber die nicht lernen wollen und nicht besser werden wollen.
Ja, die können die beste Ausbildung der Welt haben. Wenn der nicht die Motivation hat oder den Biss hat, was bewegen zu wollen, ist so. Es gibt im Leben weniger Zugmaschinen als Anhänger. Das ist so. Und auf alle Fälle ist es für mich einfach entscheidend, in einem Vorstellungsgespräch zu sehen, dass sie die erstens mit dem Unternehmen, bei dem er sich bewirbt, auseinandergesetzt hat. Und es geht halt ganz leicht, mehr oder weniger, den Homepages bis zu LinkedIn-Profilen oder was auch immer. Ja. Und das Zweite ist natürlich, dass der Kandidat überzeugt ist, nachdem er ich bin da sehr ehrlich bei Vorstellungsgesprächen. Weil in meiner Jugend, ich bin ja lang bei Sodexo und da ist mir das nie passiert, aber in meiner Jugend oder in meinen jungen Jahren hat man manchmal bei Vorstellungsgesprächen Dinge erzählt, die dann in der Realität in den Unternehmen komplett unterschiedlich waren. Und ich habe immer gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte haben, dass ich den Mitarbeiter, zumindest meine Sichtweise oder die Sichtweise von anderen Kollegen, einfach sage, was sind denn die Höhen und die Tiefen oder die Sonnen- und die Schattenseiten? Und ich glaube, diese Ehrlichkeit ist ja wichtig, ne? Weil wenn ich nur die tollen Dinge des Berufsbildes sage, und da gibt es wahrscheinlich viele, aber es gibt genauso Dinge, die vielleicht nicht immer Spaß machen oder die, sage ich mal, Menschen auch belasten können. Man muss offen und ehrlich sein, was kommt denn auf den Menschen zu? Und was wird von ihm erwartet? Ne?
Man sagt ja, fast alle Menschen machen Fehler, wahrscheinlich Sie auch. Was haben Sie als Führungskraft? Wann haben Sie den Eindruck, weil wir haben ja viele Hörerinnen, die in ähnlichen Rollen sind oder in ähnliche Rollen wollen, wann passieren Fehler und warum? Oder wann haben Sie als Führungskraft das Gefühl gehabt, das hätte ich anders machen können oder würden Sie jetzt anders tun?
Also ich habe in meinem Leben schon sehr viele Fehler gemacht und das wäre unehrlich zu sagen, dass man keine Fehler macht. Wichtig ist, dass man es halt erkennt. Und der Firmengründer von Sodexo hat in einem Meeting, das hat Sodexo Worldcast, einmal gesagt, man darf bei Sodexo Fehler machen, im besten Fall nicht zweimal denselben. Mhm. Und das habe ich für mich auch immer so beibehalten, dass man diese lernende Organisation auch für sich selbst verinnerlicht und erlebt, dass man sagt, okay, was war denn falsch? Also die klassischen Fehler, die man als Führungskraft macht, dass man den besten Verkäufer zum Verkaufsleiter macht und damit ihn und sich selber unglücklich machen kann. Also aufgrund der Fähigkeiten, die einer hat, weil er erfolgreich ist.
Weil jemand so gut ist in seinem Fach.
Und ich hab gelernt, dass das nicht immer gescheit ist. Ne? Weil der Verkaufsleiter ist meistens dann der Administrator und der Leader des Teams. Und der Verkäufer ist aber manchmal der erfolgreiche Lonely Wolf am Markt, der super verkauft, sich freut, dass er tolle Verkaufsprämien kriegt und plötzlich sitzt er im Büro und muss CRM und Excel-Sheets ausfüllen.
Und zuschauen, wie seine Leute erfolgreich sind.
Oder dass das ganze Team dann nicht glücklich ist, weil er einfach von den Leadership-Skills oder von der sozialen Interaktion nicht dort ist, was sein sollte. Ja, oder vielleicht nicht hinkommt. Also das sind nur einige Beispiele davon, wo ich sage, diese Fehler begeht man im Laufe seines Lebens, die können immer wieder passieren. Ich glaube, wichtig ist, dass man sie zeitgerecht erkennt und dass man sie korrigiert und dass man ehrlich zu sich selbst ist.
Wie gelingt Ihnen, dass Sie es erkennen? Wann mehr, oder was passiert, wo Sie sagen, auch, da habe ich vorbeigehauen und wie schnell? Oder korrigieren Sie es auch?
Naja, ich sage das meinen Mitarbeitern auch. Also ich habe einen sehr vertrauensvollen Führungsstil und ich sehe mich da wie in der Rolle eines Fahrlehrers. Ich steige niemand in die Pedale oder greife niemand ins Lenkrad, wenn er nicht gegen die Mauer oder gegen ein anderes Auto fährt. Nicht? Und genauso muss man es auch in Bezug auf die Führungsqualifikation sehen. Wenn ich sehe, dass der einen super Job macht, muss ich mir auch die Freiheit geben, dass es ein Dogserver eintritt und diese Dinge. Und sicher muss er reporten, aber das muss eher eine vertrauensvolle Konversation zu den Themen sein und man tauscht sich einfach aus. Aber ich muss nicht zwingend jemand, der auf dem richtigen Weg ist, meinen Weg oder meine Sichtweise aufoktroyieren. Ich kann mit einem drüber reden, wie ich sie sehe. Da kann man sagen, finde ich gut, finde ich schlecht. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass man erkennt, ob jemand sich selber in die richtige Richtung bewegt oder nicht.
Wie haben Sie sich über die Zeit verändert als Führungskraft?
Ja, also wenn man jung ist, ist man wahrscheinlich noch ein bisschen lauter und enthusiastischer. Es hat sich ja der Arbeitsmarkt massiv verändert. Ich glaube, in Summe gesehen bin ich ruhiger und verständnisvoller geworden. Das bringt die Schule des Lebens mit sich, dass man manchmal Dinge akzeptieren muss, wo ich sage, es gibt nicht für alles eine Lösung im Leben. Das sieht man, wenn man jung ist, vielleicht nicht so. Und ich glaube, dass man, wenn man, wie ich jünger war, und ich bin sehr jung in Führungspositionen gekommen, habe ich immer die Zielrichtung gehabt, alles kontrollieren zu müssen und diese Dinge. Ich will heute die Übersicht haben. Und es ist einfach so, dass ich den Menschen einfach den Freiraum gebe. Das war in jungen Jahren schwer vorstellbar für mich, dass ich sage, okay, ich will nicht wissen, was jeder tut. Ja? Und das habe ich heute nicht so. Hat das mit Selbstreifung zu tun, sozusagen, dass man sagt, man wird reifer, man wird vertrauensvoller, aber man muss ja erkennen, wann jemand dieses Vertrauen nicht verdient.
Wir haben vorher über Entscheidungen gesprochen oder über auch Veränderung und dafür immer wieder wichtige Entscheidungen notwendig sind. Was mich immer interessiert ist dann, wie schaffen Sie da den Wechsel zwischen kurzfristigen Zielen, kurzfristigen KPIs, die man erfüllen muss, und den Fokus auf Langfristige zu behalten. Nehmen Sie sie raus? Wie machen Sie das mit dem Team? Wie gelingt das? Weil ich nehme an, das operative Geschäft frisst dann manchmal fast auf.
Stimmt, das ist schwer. Das war immer schon schwer. Aber man muss wirklich dieses Rausnehmen ernst nehmen. Das heißt, diese Strategie-Meetings mit dem Team, dass man irgendwo außerhalb geht, nicht in der gewohnten Umgebung ist, die Handys abgibt und solche Dinge, dass man wirklich einen Raum schafft, sich selbst rauszunehmen, das Team, das Führungsteam rauszunehmen und dir wirklich Zeit gibt, sich selber über Dinge nachzudenken. Weil wenn man nur Daily Business macht, ist man so tief drinnen, dass man gar nicht sich die Zeit nimmt oder nehmen kann, dass man überhaupt in irgendeiner Art und Weise über strategische Themen nachdenken kann, die in 5 oder 10 Jahren passieren, was heutzutage schon Lichtjahre entfernt scheint.
In dem Zusammenhang auch natürlich spannend, Sodexo ist ja ein globales Unternehmen und wir haben im Vorgespräch auch gesagt, dass Sodexo in Österreich da schon ein bisschen oder auch sehr erfolgreich ist. Ja? Wie gestalten Sie da die Beziehung, ich glaube nach Frankreich, wie läuft es da?
Also wie gesagt, wir haben natürlich unsere Konzernzentrale, die Aktiengesellschaft ist in Frankreich als solches. Wir haben die Ankerpunkte mit der Region Europa, wo es praktisch einen Europa-Präsidenten und einen Europa-CEO gibt. Es gibt dann auch die Segmente drunter. Aber man hat als Land als solches noch sehr viele Freiheiten, solange man am richtigen Weg ist und gute Ergebnisse liefert und auch die Wachstumszahlen erfüllt. Ich glaube, der Austausch ist sensationell gut. Warum? Weil man nach so langer Zeit, und das ist auch in anderen Ländern so, dass sehr langjährige Führungskräfte in diesen Positionen sind, wenn man wirklich was braucht, kriegt man die Informationen. Man hat so Think Tanks, wo man Erfahrungen mehr oder weniger sammelt. Es funktioniert nicht in jedem Land alles gleich. Ja, das muss man fairerweise sagen. Es gibt unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Bedürfnisse. Allein ich Outsourcing-Raten. Österreich ist da super traditionell. Mit Outsourcing, da ist es meiste ingesourced im Gesundheitswesen zum Beispiel und diese Dinge, was für einen Amerikaner oder für einen Briten unvorstellbar wäre, dass er diese Dinge in einem Krankenhaus noch selbst macht. Da muss man manchmal das Verständnis auch von internationalen Führungskräften als solches an die Länderbedürfnisse und an die Gegebenheiten, sage ich mal, muss man es erklären, beziehungsweise muss man sagen, okay, die Märkte sind einfach unterschiedlich. Aber ich glaube, der Vorteil der Internationalität ist wirklich der, dass man Best Practice Sharing machen kann.
Ja, ich wollte gerade sagen, das profitiert man wahrscheinlich sehr nah.
Ja, ja, also ich bin ja lange im globalen Comics für Healthcare gesessen. Da haben wir Meetings auch in Amerika gehabt und so, da hat man Betriebsbesuche gemacht. Man kann sich neue Konzepte anschauen. Also, wenn man was braucht, zum Beispiel im Technikbereich ist so, denkst du, Deutschland mit der Geatec ist doch da sehr groß. Da haben wir die Möglichkeit, dass wir Ingenieurswissen anfordern für internationale Projekte oder solche Sachen. Also, da kann man schon auf Wissen und auf Teamarbeit zurückgreifen, das ist wirklich sehr wertvoll.
Ich möchte kurz nochmal einbiegen in das Thema Kultur. Wie schafft man über 4000 Leute in verschiedenen Dienstleistungen eine einheitliche Kultur oder ist sie nie einheitlich oder wie kriegt man mit, dass die Leute zu den gleichen Werten oder Prinzipien stehen? Wie gelingt das? Ihr habt ja auch wahrscheinlich Fluktuation und
Fluktuation. Wir haben zwar im Vergleich zu anderen Unternehmen in unserer Branche eine sehr geringe Fluktuation. Ja. Da sind wir sehr stolz drauf. Wir haben eine der höchsten Engagement Rates, die in der Dienstleistungsbranche wirklich nicht oft zu finden ist. Mhm. Aber die wirklich spannende Geschichte ist, wie kaskadiere ich Informationen auf viele hundert Standorte oder auf 4000 Mitarbeiter? Also natürlich gibt es die Möglichkeit über Social Media und einfach State-of-the-Art-App-Lösungen mit den Mitarbeitern zu kommunizieren. Die wirkliche Thematik ist, man hat natürlich auch vor allem im Hilfskräftebereich Thematiken kultureller, sprachlicher Barrieren und das Ganze. Also ich glaube, wichtig ist, dass die Führungskräfte lernen zu kaskadieren. Also ich kann nicht
große garantieren. Bedeutung, große Wichtigkeit, Einfluss der Führungskräfte eigentlich, die das dann...
Extrem, weil die müssen natürlich auch, wenn sie selber vielleicht einen Migrationshintergrund haben, sprachlich unterstützen und diese ganzen anderen Dinge, das sind schon Riesenherausforderungen als solches. Also ich glaube, entscheidend ist, die Informations- und Kommunikationskanäle runter zu den Führungskräften und dass man die Kultur fördert. Ja? Und wie gesagt, man kann nie garantieren, dass man in der Dimension, bei der Streuung, die wir haben, also wenn man ein Produktionswerk hat, das ist so schwierig zu kommunizieren, aber wenn ich heute über 1000 Standorte in einem Land habe, dass die Qualität der Information überall die gleiche ist, das wäre der Anspruch, aber die Realität schaut meistens ein bisschen anders aus. Mhm. Aber ich sage, wenn die Leute gut geschult sind, wenn sie die Wichtigkeit der Kaskade in der Kommunikation erkennen, dann hat man schon gewonnen.
Das ist sehr spannend. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine Challenge ist und gleichzeitig sicher ein tolles Gefühl, wenn man merkt, es verteilt sich und es ist in vielen Stellen, kommt die Kultur an, wie man es
vornimmt. Also wir haben ja immer so aktive, es ist kein Podcast, aber so Neues aus dem Unternehmen.
Ja.
Und da haben wir fast 80% Teilnahmerate mit Aufzeichnung, schauen sie es fast 100% an. Also das ist wirklich was, wo ich sage, die Leute haben schon das Interesse zu wissen, was passiert im Unternehmen. Das ist schon eine spannende Geschichte. Aber dass man 100% erreicht, ist ein Wunschtraum. Mhm. Aber man muss jetzt ständig dran arbeiten. Aber es ist vor allem im Hilfskräftebereich, wo sprachliche Barrieren da sind, extrem schwierig.
Ich schaue ein bisschen, wir nähern uns leider schon dem Ende. Wir schauen in die Zukunft ein bisschen, wo geht's hin? Was nehmt ihr euch vor? Was nehmen Sie sich vor für die Firma, für den österreichischen Markt?
Also weiterhin erfolgreich zu wachsen. Ich habe noch ca. 12 Jahre, wenn nicht die Pensionszeiten wieder erhöht werden. Aber dass ich anständiges Succession Planning mehr oder weniger hinlege, dass jemand auf das aufbauen kann, was man, sagen wir, mit kontinuierlichem Wachstum über die letzten Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben als solches, dass das Unternehmen weiterhin gedeiht und gute Ergebnisse liefert, dass wir am Zahn der Zeit bleiben und mehr oder weniger die Transformation der Geschäftsfelder machen. Wir haben Akquisitionen vor. Im Bereich Food Services wollen wir wieder was kaufen und vielleicht auch im Bereich Medizintechnik und diese ganzen anderen Dinge, weil einfach das gut zu unseren restlichen Dienstleistungsportfolios passt. Aber ja, einfach die Weiterentwicklung gewährleisten und auch zu schauen, dass das Unternehmen stabil in die Zukunft kommt.
Was sind so Momente, entschuldigen Sie, dass ich nochmal zurück einbiege, wann sind so Momente, wo Sie das Gefühl haben, wenn Sie was kaufen, wenn Sie ein neues Geschäftsfeld, das funktioniert, das klappt. Woran spürt man das jetzt? Werden das harte Zahlen sein? Aber gibt es daneben auch was, wo jemand, der jahrelang auf was hinarbeitet oder mit seinem Team, wann spürt man, das funktioniert?
Nee, ich glaube, das Wichtigste ist ein positives Kundenfeedback und dass die Mitarbeiter einen Spaß daran haben. Mhm. Das ist, man merkt es, man sieht ja den internationalen Benchmark auch, Mitarbeiter-Engagement-Rate ja. und Ergebnis zum Beispiel. Ne? Mhm. Man sieht Health and Safety-Kultur im Unternehmen, diese LTA-Raten, diese Ausfallsraten aufgrund ja. von Arbeitsunfällen. Ja. Da sind wir einer der besten in Europa. Und das zeigt einfach eine gelebte Sicherheitskultur im Unternehmen in Bezug auf Arbeitssicherheit. Also ich glaube, das ist KPIs sind messbare Dinge, aber wichtig ist das Feedback vom Markt, vom Kunden, mhm. aber auch von den Mitarbeitern. Ne? Mhm. Wenn man irgendeiner in diesem Zusammenhang unglücklich ist dabei, dann wird das nichts Erfolgreiches
sein. Mhm. Als einer der bemerkenswertesten Chef-CEOs im Lande, welchen Tipp hätten Sie für jemanden, der am Weg ist oder gerade mit dabei ist, selbst was aufzubauen, selbst eine Transformation zu begleiten? Gibt es was so, wo Sie sagen, das empfehle ich, das würde ich machen, das würde ich im Auge haben?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das macht, was einen Spaß macht. Dann kann man erfolgreich sein. Und die Illusion, dass alle 250 oder 300 Arbeitstage, die man halt als Führungskraft hat, immer Spaß machen.
Ich sagen, muss es immer Spaß machen?
Nein, ich sage mal so, es muss, heute sagt man, das ist purpose-driven. Man muss ja. wissen, warum tue ich es, man ja. muss wissen, für wen tue ich es,
ja.
für wen will ich es tun,
ja.
wenn man vor der Entscheidung einer Jobfall steht. Man muss natürlich auch Geduld haben, man muss die Extrameile gehen. Mhm. Man darf nicht warten, dass andere einen entwickeln, man muss sich selber entwickeln. Mhm. Ja? Man kann maximal andere fragen um Unterstützung, Mentoring und solche
ja,
Sachen.
Ja.
Oder um ein Budget für Entwicklung und solche Sachen, Budget für Weiterentwicklung. Aber man darf nicht warten, dass andere das für einen selbst tun.
Ich glaube, das sind sehr weise Worte zum Abschluss. Herr Freitag, vielen Dank für die Zeit. Danke Gerne. Für das tolle Gespräch.
Gerne, danke schön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Jeden Donnerstag gibt es eine brandneue Folge von Leaders of Transformation, ein Podcast von Business Gladiators. Bis bald.